SWR 2 Tandem.
Alexander Miller ist Anfang 30 und er hat eine Mission. Er will das Leben in Afghanistan verbessern. Mit einer besonderen Form der Entwicklungshilfe. Er baut Abwassersysteme. Dass er sich ausgerechnet Afghanistan ausgesucht hat, liegt vielleicht auch an seiner Mutter. Sie ist in Afghanistan geboren, lebt aber schon lange in Deutschland. Im Gespräch mit Ulrike Ostner erzählt Alexander Miller, wie sein Leben in Afghanistan aussieht.
Herr Miller, was sehen Sie, wenn Sie in Afghanistan, in Kabul, morgens die Augen aufmachen, wenn Sie aufwachen?
Ja, meine Zimmerdecke und danach den Garten.
Das heißt, Sie haben ein eigenes Haus da?
Nee, ich wohne im Büro.
Sie wohnen im Büro?
Ich wohne im Büro.
Würden Sie uns den ganzen Komplex so ein bisschen beschreiben?
Also wenn man reinkommt, sieht man erstmal viel Grün, Bäume, auf der linken Seite eine Wiese, geradeaus eine kleine Garage, ein kleines Lehmhäuschen, wo eine Familie drin wohnt und dann eigentlich ein recht schönes Haus mit einem Balkon vorne dran. Und ich habe noch einen Mitbewohner bei mir oben.
Und um dieses ganze Anwesen ist da eine Mauer außenrum?
Ja.
Ja. Das heißt, was können Sie alles nicht machen, was hier in Deutschland für die Menschen selbstverständlich ist?
Ich kann nicht zum Einkaufen gehen, ich kann meinen Sport nicht machen, ich kann meine Freunde nicht treffen.
Und warum geht das alles nicht?
Weil es eine No-Walking-Policy in Afghanistan gibt, oder in Kabul zumindest. Und es uns untersagt ist, uns frei zu bewegen und weil die Sicherheitslage es einfach nicht erlaubt.
Was bedeutet das, wenn Sie jetzt einkaufen gehen würden, was würde passieren?
Dann würde gar nichts passieren, weil mich keiner rausschmeißen kann, weil ich der Landesdirektor bin.
Also Sie würden nicht Ihren Job verlieren, Nein. Aber würde die Polizei kommen und sagen, Nein. Wir haben hier die Politik, dass niemand rausgeht, gehen Sie bitte nach Hause?
Nee, aber zum Beispiel, wenn man für eine staatliche Organisation arbeitet, wie zum Beispiel für die GZ, dann würde man seinen Job verlieren.
Jetzt halten Sie das seit über 3 Jahren aus oder empfinden Sie es nicht als aushalten?
Doch, mittlerweile fast schon. Also 3 Jahre sind schon echt eine lange Zeit in Afghanistan. Also die meisten bleiben immer so ein Jahr maximal oder auch viel, viel kürzer für ein paar Monate. Längere bleiben dann doch 2 Jahre und so die ganz wenigen bleiben dann über 2 Jahre.
Sie bauen im Auftrag der Bremer Entwicklungshilfeorganisation Border Abwassersysteme in Afghanistan. Das klingt jetzt nicht so super spannend. Können Sie es ein bisschen spannend erklären?
Also es sind biologische Anlagen, die ohne Strom funktionieren, die sehr geringe Wartungsarbeiten benötigen und halt eben von lokalen Handwerkern gebaut werden können. Und sie haben eine recht gute Reinigungsleistung für das relativ wenige Geld und für diese geringe Wartungseigenschaften, die diese Anlagen mit sich bringen. Und sie sind dezentral und macht echt einfach Spaß, diese Anlagen zu bauen, zu sehen, wie sie danach funktionieren.
Und die Leute, wie nehmen die das an?
Sehr, sehr gut. Gerade in Kabul ist eine der wenigen Millionen Städte, die gar kein Abwassersystem haben.
Wie funktioniert das dann? Wird einfach rausgekippt alles?
Ja, entweder versickern die das, also alles in Versickerungsgrube und das landet natürlich wieder im Grundwasser. 10 Meter weiter pumpen sie das Trinkwasser wieder hoch. Drum ist ja das Oberflächengrundwasser ziemlich verseucht in Kabul. Rest landet im Kabulfluss.
Also wenn die Leute jetzt so eine Abwasseranlage kriegen, die sie da einbauen oder einbauen helfen, wie reagieren die dann?
Am Anfang sind sie skeptisch. Und dann zeigen wir Beispiele auf und überzeugen die quasi, dass es die einzige Möglichkeit ist, die sie momentan haben. Und wenn wir sie dann gebaut haben, sind die schon echt richtig happy. Also wir haben jetzt mittlerweile schon 30 Anlagen gebaut. Kleine Anlagen, größere Anlagen. Die größte momentan ist im Bau für 13.000 Leute. Aber wir bauen auch Anlagen für Einfamilienhäuser für 20 Leute oder so.
Wie viele Einwohner hat Kabul?
Offiziell über 3 Millionen, inoffiziell 6 bis 7 Millionen.
Das heißt, ist es ein Tropfen auf dem heißen Stein, was Sie da machen?
Ja, aber irgendwo muss man ja mal anfangen. Und wir sind so die Einzigen, die wirklich in diesem Sanitation-Abwasserbereich wirklich aktiv sind.
Haben Sie das Gefühl, Sie verändern damit langfristig etwas in Afghanistan?
Ja, auf jeden Fall. Seit diesem Jahr ist wirklich die Nachfrage da, dass die Afghanen selber die Anlagen dafür bezahlen wollen und auch die Regierung.
Sie haben gerade schon gesagt, die wenigsten bleiben gleich 3 Jahre, viele bleiben nur 1 Jahr. Sie haben jetzt für 4 Jahre im Endeffekt abgeschlossen. Mhm. Bringt Entwicklungshilfe auf der anderen Seite betrachtet nur etwas, wenn die Menschen eben nicht nach 1 Jahr wieder gehen?
Würde ich so sagen, ja. Ja, man muss erstmal so ein Vertrauensverhältnis aufbauen zur lokalen Bevölkerung. Und das erreicht man meistens nicht, gerade in so einem Land wie in Afghanistan, sogenannte High-Context-Kultur.
Was bedeutet das?
Ja, dass halt alles viel sehr im Kontext gesehen wird. Zum Beispiel, wenn man ein Meeting macht, dann wollen die natürlich immer wissen, wer nimmt noch teil an dem Meeting. Es spielt uns in die Hände, dass wir eine deutsche Entwicklungsorganisation sind. Wenn wir eine amerikanische wären, dann hätten wir wahrscheinlich nicht so viel Erfolg, wie wir gerade haben. Die Deutschen hatten immer schon ein gutes Verhältnis zu Afghanistan. Und ja, es wird viel auch in die Vergangenheit, also auch geblickt.
Also man betrachtet die Dinge im historischen Zusammenhang durchaus auch.
Ja.
Jetzt sind Sie einer von diesen Entwicklungshelfern, frage ich jetzt mal, die kommen und sagen, also jetzt passt mal auf, ich weiß, wie es geht und was für euch gut ist.
So sollte es natürlich nicht sein und es ist auch nicht unser Ansatz. Und also wir haben ja diesen Inclusive Approach, also wir inkludieren die lokale Bevölkerung.
Also Sie beziehen sie mit ein?
Ja, wir beziehen sie mit ein, wir informieren sie. Also am Anfang, wir haben auch einen systematischen Ansatz gewählt für unser Vorgehen in Afghanistan, also auf allen Ebenen ansetzen, bei der Regierung natürlich, bei der lokalen Bevölkerung. Gerade in diesem Post-Konflikt-Szenario muss man an allen Ebenen ansetzen und damit hatten wir viel Erfolg. Also am Anfang macht man Meetings, man macht Workshops, man klärt auf, man fragt die Leute, wo seht denn ihr die Probleme, wo ist denn der höchste Bedarf, dass man solche Anlagen implementieren sollte. Und ja, man hört so ein bisschen raus, man braucht so ein bisschen Fingerspitzengefühl und schaut, wo ist der größte Bedarf und dann geht man dementsprechend vor.
Trotz allem hat man in sich manchmal dieses Gefühl, oh, jetzt habe ich mich eigentlich dabei ertappt, dass ich mich genau so im Grunde verhalte oder so fühle. Ich weiß doch, wie es geht, jetzt lasst euch halt helfen.
Ja, aber das ist auch so ein bisschen so, wenn man sich unsere Projekte anschaut, die eigentlich recht gut laufen. Und dann sagen andere Leute wieder, ja, aber ihr sucht ja auch die guten Projekte euch aus. Ihr geht ja nicht da wirklich in die ganz schwierigen Situationen. Und da muss ich auch recht geben, das haben wir bis jetzt so nicht gemacht. Und das ist jetzt auch, sagen wir mal, wäre auch kontraproduktiv in unserem Sinne. Und diese Mentalität habe ich nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, okay, wir wissen alles besser. Ich lerne jeden Tag dazu. Und die Afghanen geben uns immer Tipps. Also wir sind da recht offen für Vorschläge auch. Also ich habe das ja des Öfteren gesehen, dass Leute mit so einer Einstellung, mit so einer Verhaltensweise scheitern, dann halt nach ein paar Monaten wieder ausreisen müssen.
Also, und sich wundern, warum es nicht geklappt hat?
Genau, ja.
Ihre Mutter ist ja Afghanin.
Ja.
Wie war das Land, als Ihre Mutter von dort wegging, im Vergleich zu heute, soweit Sie das beurteilen können?
Also meine Mutter ist seit 35 Jahren in Deutschland. Und von ihren Erzählungen her, ich glaube, zu der Zeit gab es vielleicht 500.000 Einwohner in Kabul. Es gab Busfahrerinnen, man hat Miniröcke auf der Straße gesehen, es war alles ein bisschen freier. Und ja, das ist so die Situation, wie es damals war.
Sie sind jetzt in Deutschland aufgewachsen, aber in Spanien geboren. Genau. Wie kam das?
Ja, meine Eltern sind ausgewandert nach Fuerteventura und ich bin quasi in so einer Ferienanlage groß geworden.
Also Ihre Mutter kam nach Deutschland, hat da ihren Vater kennengelernt, ja?
Ja.
Schon in München?
Ja, an der Isar, glaube ich.
Sehr nett. Und dann, was wollten die in Fuerteventura?
So ein bisschen hippiemäßig waren die bestimmt unterwegs damals. Und da war, glaube ich, in der Zeitung irgendwie so eine Annonce, Ferienkomplex sucht Mitarbeiter, Bäckerei und für die Touristen Angelladen hatten sie dann irgendwann mal. Und ja.
Können Sie sich daran noch erinnern?
Ja, sehr gut sogar noch, ja.
Was für Erinnerungen haben Sie daran?
Mai, es war sehr, sehr frei. Das ist ja Fuerteventura vor so langer Zeit. Das war ja Steine, Wüste und Ziegen.
Also 25 Jahre, 30 Jahre in etwa.
Ja, ja. Und viel am Strand gewesen und den deutschen Kindern halt immer gespielt in dieser Ferienanlage. Swimmingpool und einfach irgendwie schon eine Freiheit auf jeden Fall. Ja.
Also von Fuerteventura hat Ihr Weg dann wieder zurückgeführt. Wohin?
Nach München.
Nach München. Nach und da München. Sind Sie dann aufgewachsen. Wo haben Sie studiert?
Ja. Ich habe in Flensburg studiert.
Also da schon wieder weg aus
München. Wieder weg. Ja, der Studiengang war einfach klasse. Und das war ein ganz neuer Studiengang und die haben irgendwie pro Jahr nur 60 Leute aufgenommen, also alles so ein bisschen im kleineren Kreis. Und
wie nannte sich das?
Das ist ein Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Energie- und Umweltmanagement.
Da wurde die Perspektive quasi für Sie schon aufgemacht, okay, das könnte etwas sein, womit man irgendwo im Ausland tätig
wird. Es ist ein internationaler Studiengang. Wir hatten ein verpflichtetes Praxissemester und ein Auslandssemester, mussten wir machen.
Und haben Sie dann gesagt, meine Mutter ist aus Afghanistan, da könnte ich doch auch hingehen? Oder was hat dazu geführt, dass Sie eigentlich dahin wollten?
Also ich wollte nicht nach Afghanistan und hatte das auch nie irgendwie als Vision oder als Ziel. Ich war in Südostasien, ich war in Laos, hab dort gearbeitet, ein Praxissemester gemacht und ein Praxisjahr. Dann habe ich in Hongkong studiert, ein Jahr lang auch. Und dann habe ich ein Weltwärtsjahr eingelegt bei einer indischen Organisation in Bangalore. Und da habe ich auch ein Jahr gearbeitet und habe dort meine Diplomarbeit geschrieben. Und dann war ich in München und wollte mich so allmählich nach meinem Studium bewerben und war gerade so am Durchschauen, was gibt es denn für Möglichkeiten. Und dann war ich beim Supermarkt, am Einkaufen, da kam der Anruf aus Bremen rein. Hallo Alex, hier ist der Chef von Border, wir würden dich gerne mal einladen nach Bremen. Und ja, okay, dann höre ich mir das mal an und bin nach Bremen hochgefahren, haben wir in der Weser ein Weißbier getrunken und dann ist die Entscheidung auch gleich gefallen.
Und als Sie Ihrer Mutter erzählt haben, ich gehe für 4 Jahre nach Afghanistan, ist die aus den Schuhen gekippt, oder?
Ja, also ziemlich. Also ich glaube, ich hat eine Weile gedauert, bis sie das so akzeptiert hat.
Hat sie versucht, es Ihnen auszureden?
Ja, bestimmt, aber eigentlich fast jeder hat es mir versucht auszureden.
Haben Sie das Gefühl, Sie verstehen dieses Land besser, weil Sie afghanische Wurzeln haben?
Mei, das würde ich jetzt nicht so sagen, weil ich nicht in der afghanischen Kultur aufgewachsen bin. Also meine Mutter hat 10 Geschwister, 7 davon leben in Amerika und 2 Schwestern von ihr haben auch deutsche Männer geheiratet und die leben hier auch in Deutschland. Und natürlich habe ich so ein bisschen so den afghanischen Touch wahrscheinlich schon mitbekommen, aber ich spreche zum Beispiel die Sprache nicht und meine Familie war auch sehr liberal und sehr westlich ausgelegt. Also mein Großvater hat Geschäfte mit Deutschen gemacht, war relativ wohlhabend und spricht auch dafür, dass 2 meiner Tanten deutsche Männer geheiratet haben. Es wäre ja heute fast schon wieder unvorstellbar so, aber mein Großvater war anscheinend ein ziemlich liberaler Mensch.
Es wäre heute unvorstellbar für Menschen in Afghanistan.
Genau, für die meisten, gehe ich mal davon.
Wie ist es, wenn man 3 Jahre in so einer Stadt, in so einem Land lebt? Schließt man Freundschaften?
Schwer, ist möglich. Aber richtige Freundschaften will ich jetzt das nicht nennen. Da mit den meisten Leuten, mit denen ich mich regelmäßig treffe, die sind viel, viel älter als ich. So um die 60, 70 Jahre alt. Und da hat man halt andere Gesprächsthemen als mit meinen Freunden in München zum Beispiel. Aber das sind so die Kontakte, die ich immer pflege und auch gerne hinfahre, wo ich eingeladen werde zum Essen, zum Tee trinken. Also das sind so meine Freundschaften.
Wenn Sie Leute in Ihrem Alter kennenlernen würden, würde es funktionieren, Freundschaften zu schließen?
Ganz, ganz schwer. Ich werde ja auch öfters eingeladen, auf Hochzeiten zu gehen oder mit denen zum Billard spielen zu gehen, aber das schlage ich ihm alles aus.
Warum?
Weil erstens mal die Sicherheitslage erlaubt es nicht und also das ist wirklich der Hauptgrund und man will sich nicht so heimisch fühlen auch irgendwie in Afghanistan. Also zum Beispiel, ich habe in meinem Zimmer, ich habe keine Möbeln, also ich wohne wie ein Student. Also ich habe von Anfang an mich nicht so eingerichtet,
bewusst.
Dass ich jetzt bewusst, ja. Ich lebe noch wie ein Nomade, wie ein Student im Endeffekt. Also das ist schon irgendwie so ein Ding, irgendwie, was man hat. Und diese Einladungen kommen ja auch meistens von meinen Angestellten, die auch in meinem Alter sind. Aber man will sich ja mit seinen Angestellten nicht so befreunden.
Aber also, das würde man heute womöglich in Managerkreisen anders sehen. In manchen jedenfalls.
Ich weiß nicht, ob das so gut wäre.
Also ein einsamer Manager.
Ja.
Was tun Sie gegen die Einsamkeit?
Ich habe einen Hund. Und ich habe einen Mitbewohner, mit dem ich auch in Indien zusammen gewohnt habe. Mein sehr guter Freund seit Jahren. Mein Mitbewohner ist so über 50, hat eine Familie in Bremen, hat 3 Kinder auch und ist einfach ein ganz toller Mensch, dem ich alles teilen kann und mit dem ich mich aussprechen kann. Und er spricht sich mit mir aus, wir kochen zusammen. Und also wenn ich den nicht hätte, dann wäre es natürlich schon viel, viel einsamer auf jeden Fall.
Aber haben Sie die Momente, wo Sie auch sowas wie Verzweiflung fühlen?
Nee, also das habe ich nicht. Also manchmal habe ich Heimweh vielleicht, wünsche mir, ach Mensch, jetzt wäre ich doch auf dieser Gartenparty dabei am Starnberger See oder wo auch immer. Dann nervt mich das schon oder stresst mich das schon, aber das ist meine Entscheidung gewesen von Anfang an. Ich wusste, worauf ich mich einlasse und ich war schon immer so ein bisschen so ein einsamer Wolf, sage ich jetzt mal so. Und ich kenne das ja, bin ja schon seit 2006 in der Weltgeschichte unterwegs. Ja, also mein Gott, ich schaue halt schon, dass ich zu den Absprung schaffe, also dass ich mich wieder so nach München zurückorientieren kann in die Heimat, dass ich nicht der ewige einsame Wolf bleibe. Das ist mir schon auch bewusst und es ist auch eine Gefahr bei Leuten, die in der Entwicklungshilfe arbeiten. Das muss man schon so sehen auf jeden Fall.
Ihre Freunde in München, bleiben die Ihnen, auch wenn Sie lange fort sind?
Ja.
Und nehmen die Anteil an Ihrem Leben, also jetzt nehmen wir mal an, es wird in den Nachrichten gemeldet, es gab einen Anschlag. Kommt dann eine SMS, bist du okay? Ist was passiert?
Am Anfang ja, aber so in den letzten 2 Jahren gar nicht mehr, weil sonst müsste ich ja alle 2 Tage irgendwie eine SMS bekommen oder irgendwie einen Anruf. Und die haben auch ihr Leben, die haben auch ihre Probleme. Seit, sag ich mal, 2 Jahren oder so kümmert man sich weniger um mich.
Haben Sie solche Situationen schon erlebt, dass Sie ganz knapp auch wirklich Anschlägen entgangen sind, wo wirklich schön gewesen wäre, jemand hätte gefragt? Geht's dir gut?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also das nimmt dann einen schon auch mit.
Erzählen Sie mal, wie war das?
Eine Situation, gar nicht so lange her, komme ich von Bamian, also ist in Zentralafghanistan, bin ich in Kabul gelandet und ja, dann wird man von diesem Panzerwagen abgeholt, die von diesem Sicherheitsschirm für uns Deutsche zur Verfügung gestellt werden. Und es sind dann so richtige gepanzerte Toyota Corollas, Panzerglas und Türen gehen ganz schwer auf. Und dann steigt man da ein und dann fährt man diese Airport Road, diese ganz lange berüchtigte Straße, wo immer viele Anschläge sind. Und man hat immer ein bisschen mulmiges Gefühl. Und die Fahrt vom Flughafen zu meinem Büro dauert ungefähr eine halbe Stunde durch den Kabuler Stadtverkehr. Und mein, dann fährt man und dann kommt man zu Hause an und hört man einen riesen Knall. Und dann kriegt man eine SMS, ja, auf der Airport Road sind 20 Leute beim Anschlag gestorben. Denkt man sich, hoppla.
Eine halbe Stunde vorher war ich da.
Oder 10 Minuten war ich da. Und dann fährt man vielleicht 2 Tage vorbei und sieht man schon so einen kleinen Krater in der Straße und denkt sich, okay, das war schon ein bisschen knapp so. Ne?
Erschrecken Aber, Sie dann?
Ja, auf jeden Fall.
Hat man so einen Fluchtimpuls dann zu sagen, jetzt reicht's, ich gehe jetzt?
Nee.
Das dann doch nicht?
Nee.
Wenn dann keine SMS von zu Hause kommt, gerade wenn die großen Anschläge passieren, die es bis zu uns in die Nachrichten schaffen, kränkt Sie das?
Nee, also kränken ist vielleicht das falsche Wort. Man wünscht sich vielleicht irgendwie seelischen Beistand von den Leuten zu Hause, dass man mit denen auch mal sprechen kann. Aber es ist halt recht schwer, weil die das einfach ganz, ganz, ganz schwer nachvollziehen können.
Mit Anfang 30, also in Ihrem Alter jetzt, da denken andere junge Männer ja daran, eine Familie zu gründen, zum Beispiel sich irgendwie sesshaft zu machen. Sie auch?
Ich auch, ja. Ob Sie es glauben, aber es ist schon auch in mir drin und gerade, glaube ich, Afghanistan hat es so ein bisschen bestärkt, dieses Gefühl. Also ich glaube einfach, wenn der menschliche Organismus gerade in diesen Nahtod-Szenarien sich befindet, dann hat er irgendwie so einen Zwang, sich irgendwie zu setteln, irgendwie
Sicherheit zu suchen.
Ja, also das ist bei mir so ein Auslöser gewesen, was ich davor gar nicht hatte.
Wie reagieren denn Frauen auf einen Mann, der sich bewusst, beruflich immer wieder in große Gefahr bringt?
Mei, also ich schreibe mir das jetzt nicht auf die Stirn, aber...
Na, irgendwann werden sie es merken.
Ja, mei, es kommt auf unterschiedlich. Also die sind halt natürlich schon auch interessiert und neugierig und stellen auch viele Fragen, die ich dann nicht so sehr gerne beantworte.
Sie versuchen damit so ein bisschen hinterm Berg zu halten. Also man muss es ja nicht gleich nach außen tragen.
So sieht's aus,
dass man ein Grenzgänger ist. Könnten Sie sich vorstellen, in Afghanistan eine Frau zu finden?
Nee. Also Sie meinen eine afghanische Frau?
Ja, warum nicht?
Nee, das könnte ich mir nicht vorstellen.
Warum nicht?
Oh, die hat ja, also die, Mai, also die hat ja ganz andere Erfahrungen wie ich gemacht. Und kennt jetzt die westliche Welt nicht, wo ich zu Hause bin. Und glaube ich, es wäre alles ein bisschen kompliziert. Also die versuchen mir schon alle zu verheiraten.
Tatsächlich, wie sieht es dann aus?
Ja, also das heißt zum Beispiel, ja, wie alt bist du denn? Sag ich, 32, ja, wie viele Frauen hast du denn? Sag ich, ja, keine einzige. Was? Ist bei dir alles gut? Bist du gesund? Und so, ja, es ist alles in Ordnung. Aber die verstehen es halt nicht, dass man halt bei uns in Deutschland nicht so früh heiratet. Ich meine, die heiraten ja alle schon mit 20, 22. Aber da muss man immer sagen, nee, vielen Dank, genau.
Vielleicht sollten Sie eine Frau in Deutschland erfinden.
Ja.
Man hat den Eindruck, Sie verzichten auf vieles. Was liegt denn auf der anderen Seite der Waagschale? Was bekommen Sie?
Ja, auf der einen Seite, also die Arbeit macht einfach verdammt viel Spaß und ich bin, ja, es ist einfach meine Leidenschaft, so kann man schon so sagen. Also dadurch, dass wir viel Lob auch bekommen von den Afghanen, dass unsere Projekte gut funktionieren, dass meine Mitarbeiter glücklich sind. Also ich kann mich einfach richtig kreativ in meinem beruflichen Leben ausleben, wie ich es jetzt hier in Deutschland niemals hätte machen können.
Also ist ein Sinn im Leben? Kann man das so pathetisch ausdrücken oder ist das zu viel?
Ja, es ist auf jeden Fall so eine Berufung, würde ich jetzt mal so sagen.
Aber die Frage ist ja, ob es den Verzicht wert ist.
Ich bereue es nicht, dass ich jetzt nach Afghanistan gegangen bin. Und für die Zeit, die ich da bin, würde ich sagen, hat sich's gelohnt und lohnt es sich. Aber mein ganzes Leben lang wäre es nichts.
Aber die Grundsatzfrage ist natürlich, weiterhin im Ausland bleiben, womöglich in einem gefährlichen Ausland oder zurück nach Deutschland und dort als Lobbyist meinetwegen auch für die Entwicklungshilfe tätig sein. Das ist ja auch ein denkbares Szenario.
Mein Szenario für 2015 wird aussehen, dass ich erstmal ein Büro in Dubai aufmachen werde Und dann
für Border, für die Entwicklungshilfeorganisation.
Ja, wir haben jetzt viele Anfragen im Irak und Syrien. Das muss auch koordiniert werden. Und es wäre dann so meine Gegend, Mittlerer Osten, Zentralasien.
Das ist ja auch ganz ruhig im Moment.
Ganz ruhig.
Ja, also ich meine, es ist schon immer wieder so, dass sie, also ja, man erkennt schon fast ein Muster, wenn ich das mal so sagen darf.
Auf jeden Fall, man ist ja da auch ein bisschen so vorbelastet. Man kann mich dort hinschicken, man kann mir die Verantwortung zutrauen.
Haben Sie Angst inzwischen vor der Gefahr?
Auf jeden Fall, ich habe auch in Kabul Angst. Also so ist es nicht. Also ich habe permanente Angst in Afghanistan.
Was machen Sie mit der Angst?
Meistens muss man sich halt irgendwie objektiv damit auseinandersetzen, dass es einfach gefährliches Land ist, gefährliche Stadt, und damit halt einfach umgehen mit sich selbst, für sich selber.
Also einfach, wenn es wäre. Also was heißt es, einfach damit umgehen? Wie machen Sie das? Wo tun Sie die hin? Packen Sie die irgendwie weg und sagen so, da ist sie gut aufgehoben, die darf mich nicht dominieren?
Mei, also ich denke mir schon, dass ich habe jetzt vor ein paar Tagen auch mit meinem Freund darüber gesprochen, dass es halt schon so ist, dass man bestimmt einiges verdrängt. Ne? Und das ist schon auch in einem Sitz so. Und wahrscheinlich, wenn ich dann nach Deutschland komme, also es wird auch eine gewisse Zeit dauern, das zu verarbeiten, das Ganze Erlebte, die ganzen Anschläge, wenn man irgendwie Bomben hört und irgendwelche Gewehrschüsse in der Nacht oder so. Also das muss man bestimmt verarbeiten.
Würde Ihre Mutter gerne mal wieder hin?
Ja, also mit ihren Schwestern zusammen, aber die kann sich das gar nicht mehr vorstellen, wie das dort aussieht. Und sie wüsste ja auch gar nicht, was sie machen müsste. Also zum Beispiel die Frau von meinem Mitbewohner, die war jetzt in Afghanistan für 2 Monate und die ist auch gar nicht vor die Tür gegangen. Und die wusste ja auch gar nicht, was sie tun soll. Die Stadt hat sich so verändert, man kann sich nicht so frei bewegen, wie es damals war. Und also ich rate ihr auf jeden Fall davon ab, dass sie mich besuchen kommt.
Das heißt, Sie möchten sie auch gar nicht da haben?
Nee.
Aber es wäre Ihre Entscheidung.
Ja, aber...
Aber der Manager denkt für alle mit.
Auch meine, ja.
Warum?
Ja, ist ja meine Mutter, ich muss ja auf sie aufpassen, die kann ich ja nicht nach Afghanistan schicken.
Herr Miller, wo sehen Sie sich in 10 Jahren?
In 10 Jahren? Ich sehe mich in Deutschland, in München, in der Nähe meiner Freunde, meiner Familie, habe ein kleines Büro hier, aber auch Einsätze im Ausland.
Okay, ein Bein muss noch irgendwo bleiben. Und diese 10 Jahre, die geben Sie sich noch, um in Dubai oder wo auch immer noch weitere Erfahrungen zu machen?
Nee.
Nee? Nee. Wie lange noch?
Vielleicht 2 Jahre, vielleicht 1 Jahr. Also nicht mehr allzu lange. Ich will jetzt nicht meine ganze Jugend im Ausland verbringen und dann zurückkommen. Ich glaube, das wird dann schon recht schwer. Ich bin jetzt so 4 Jahre am Stück, wenn man Indien dazu zählt, im Ausland. Jetzt ist eine gute Zeit, zurückzukommen. Wenn man dann wieder hier ist ein paar Jahre und dann wieder ins Ausland geht, ist wieder eine andere Geschichte. Aber ich glaube, so länger als 4 Jahre sollten es fast nicht sein, weil sonst wird es wirklich schwer.
Können Sie das genauer formulieren? Was ist es, was dann so schwer wird?
Es sind halt einfach die Extreme. Also ich merke das ja auch jetzt schon bei mir. Ich bin am Stück 2 bis 3 Monate in Afghanistan und dann komme ich wieder zurück oder bin im Ausland, besuche andere Büros in der Region, in Asien oder in Afrika. Und das ist halt einfach ein extremer Lifestyle, dass man halt einfach dieses Eingeschränktsein in Afghanistan hat, diese Gefahr. Und dann auf der anderen Seite die Freiheiten halt hat, die man hier zum Beispiel in Deutschland genießt. Das ist immer so ein Plus und Minus. Und das nagt schon an einem. Also das muss man schon irgendwie verarbeiten können. So.
Haben Sie hier manchmal so Reflexe, die Sie sich in Afghanistan antrainiert haben, die Sie hier gar nicht brauchen eigentlich? Achtsamkeitsreflexe etc.?
Ja, doch.
Ja, zum Beispiel?
Man hat schon so ein kleines James-Bond-Leben im Endeffekt. Also es ist schon wirklich so, also zum Beispiel, wenn ich in Kabul, also seit diesem Jahr gehen wir nicht mehr in Restaurants, aber letztes Jahr und vorletztes Jahr war ich ja auch viel in Restaurants und dann setzt man sich halt nicht immer an den gleichen Platz oder man setzt sich nicht gleich an den Eingang, sondern man sitzt halt eher so in der Ecke, wo man alles überschauen kann. Oder wenn ich jetzt in die Bank gehe in Kabul, dann gehe ich in die Bank rein und stehe da nicht irgendwie verplant am Eingang rum, sondern stelle mich irgendwie hinter einem Betonpfosten und warte dann auf meine Nummer, bis hier aufgerufen wird. Also man ist permanent am Überlegen oder wenn man gegen Ministerium dann hingeht, dann schaut man, okay, dass man schnell irgendwie reinkommt und zack, zack, zack und davor schon anrufen, ich bin jetzt da, bitte hol mich schnell ab vom Eingang. Also das hat man hier schon auch so ein bisschen. Oder dass ich, wenn ich jetzt in Hotels bin, dass ich dann auch irgendwie schaue, wo ist der Notausgang?
Und das machen Sie dann hier instinktiv
das
auch?
Das mache ich dann hier schon auch, ja. Also das hat man dann schon drin, also schon so ein paar Reflexe hat man dann schon irgendwie so drin.
Das ist natürlich überlebenswichtig dort. Und hier beobachtet, denkt man sich wahrscheinlich selber, naja, also das ist jetzt ein bisschen lächerlich, dass ich gerade in der Bank hinter der Säule stehe.
Mache ich jetzt nicht, aber ich denke dran.
Ja.
Ich denke schon dran.
Also der Impuls ist da.
Ja,
Alexander Miller baut Abwassersysteme für die Entwicklungshilfeorganisation Borda in Afghanistan. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Sauberes Wasser für Afghanistan. Alexander Miller erzählt im Gespräch mit Ulrike Ostner, wie er trotz größter Gefahr seine Mission verfolgt.